Wir versuchen das immer zu beschwören, indem wir sozusagen von Erderhitzung sprechen, so als würde, als würden bald die Flammen ausschlagen, so wie wir uns eben das, die Hölle als einen Ort des Feuers sehr gerne vorgestellt haben. Und es ist ja ganz interessant, dass während in der Theologie es mittlerweile vollkommen verböhnt ist, ja geradezu verboten ist, sich bildliche Vorstellungen von der Hölle zu machen, ja, die es ja angeblich nicht gibt, oder vom Fegefeuer, feiern diese Bilder und die dazugehörigen Metaphern, etwa in der politischen Diskussion um den Klimawandel, fröhliche Urstände.
Weiterdenken, der Furche Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Furche-Podcasts. Ich bin Philipp Axmann, Redakteur für Philosophie und Ethik. Dieser Podcast ist Teil einer Furche-Serie zu den vier Kantschen Fragen, mit denen der Philosoph Immanuel Kant die Philosophie zusammengefasst hat. Zu seinem 300. Geburtstag widmen wir uns seinen Fragen in verschiedenen Formaten. Sie lauten: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Über die dritte Frage, was darf ich hoffen, spreche ich heute mit dem Philosophen Konrad Paul Lissmann. Er ist Universitätsprofessor in Ruhestand der Universität Wien und bekannt für zahlreiche Publikationen. Herr Professor Lissmann, danke, dass Sie uns besuchen.
Gerne.
Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Was darf ich hoffen?
Ja, wenn diese Frage einfach wäre, würden wir nicht heute damit anfangen, sondern hätten wir sie schon unzählige Male beantworten können, dass diese Frage uns immer wieder beschäftigt. Diese berühmte kantische Frage deutet ja darauf hin, dass es nicht einfach ist, Hoffnung und als eine so menschliche Eigenschaft sich in einer gewissen Art und Weise der Zukunft gegenüber zu verhalten. Könnte man sagen, ist ja auf der einen Seite wirklich etwas, was uns ständig begleitet. Das geht von alltäglichen Redensarten. Ja, ich hoffe, dass das Wetter sich bessert. Ja, natürlich steckt da Hoffnung drinnen. Bis hin zu diesen großen Fragen, können wir hoffen, dass die Klimakrise bewältigt werden kann. Das Interessante an dieser kantischen Frage liegt genau in der Formulierung. Er schreibt nicht, was kann ich hoffen, was sollen wir hoffen, sondern eben, was dürfen wir oder was darf ich hoffen. Und in diesem Dürfen steckt eine interessante Vorüberlegung. Hoffnung ist offensichtlich, oder der Akt des Hoffens ist offensichtlich für Kant nicht etwas, was man beanspruchen kann. Man könnte, wenn man Kant genau liest, zum Beispiel nicht davon sprechen, dass der Mensch ein Recht auf Hoffnung hat, ja? Sondern er muss sich diese Möglichkeit des Hoffens bis zu einem gewissen Grad erst, ich würde jetzt nicht sagen erarbeiten, ja, aber doch bestimmte Vorleistungen bringen, damit Hoffen erlaubt ist. Das erläutert sich oder erklärt sich rasch, wenn man bedenkt, dass Kant diese Frage, was darf ich hoffen, in diesen religiösen Kontext gestellt hat. Es ging ihm da weniger um diese alltäglichen Hoffnungen, von denen wir vorhin sprachen, auch nicht die Hoffnungen auf ein besseres Leben oder auf das Abwenden von Unheil und Krankheit und Unbill, sondern es ging ihm schon um diese alte, religiös konnotierte Frage: Dürfen wir über unser irdisches Dasein hinausgehend etwas erhoffen? Dürfen wir etwa auf eine Unsterblichkeit der Seele hoffen? Oder dürfen wir auf eine Auferstehung hoffen? Oder dürfen wir auf eine göttliche Gerechtigkeit hoffen, die diese vielen Ungereimtheiten des irdischen Lebens vielleicht einmal ausgleichen wird? Das heißt, diese Hoffnung bezieht sich auf diese ganz, ganz großen Dimensionen und muss dementsprechend vage bleiben, denn es gibt keine wirklich vernünftigen Gründe anzunehmen, dass er so etwas wie eine Unsterblichkeit oder eine absolute Freiheit oder einen existierenden gerechten Gott gäbe, das können wir uns bestenfalls erhoffen. Das heißt, in diesem Sinn ist Hoffen gegenüber dem, was uns die theoretische Vernunft bei Kant im Bereich des Erkennens und die praktische Vernunft im Bereich des moralischen Handelns vorschlägt, ist Hoffen eine sehr schwache, so könnte man das formulieren, eine sehr schwache Aktivität, für die es wenig Legitimationsgrund gibt. Aber gleichzeitig kommen wir ohne diese Hoffnung in bestimmten Fragen nicht sehr weit. Ja, das heißt also, alles, was mit dieser Endlichkeit und der Kontingenzerfahrung des menschlichen Lebens und Daseins zu tun hat, könnte man formulieren, wir hoffen intuitiv, ja, auf etwas, was diesem Dasein Sinn gibt, auch wenn wir den weder argumentativ noch empirisch in irgendeiner Art und Weise bestimmen könnten. Bei Kant kommt noch eine besondere Point dazu. Es gibt Überlegungen bei ihm, die andeuten, dass nicht jeder Mensch das gleiche Recht zu hoffen hat oder diese Erlaubnis zum Hoffen hat, sondern wenn es hier wirklich um bestimmte Formen einer Überschreitung des Irdischen geht, dann ist vielleicht dieses Hoffen können tatsächlich auch gebunden an bestimmte Formen der Lebensführung. Ja? Das heißt also, wer sich tatsächlich hier sittlich verhält, nach einem kategorischen Imperativ im kantischen Sinne, wer sich also um die Moralität seines Handelns bemüht, der darf vielleicht hoffen, dass sozusagen das auch in einer anderen Dimension als der im irdischen Leben erfahrbaren irgendwann einmal in Rechnung gestellt wird und zu Buche schlägt. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad schon auch kontaminiert von dieser alten religiösen Vorstellung, die ja vor allem im Katholizismus, weniger im Protestantismus eine Rolle spielte, dass man durch gute Werke, das heißt durch ein anständiges irdisches Leben, sich so etwas wie eine ewige Seligkeit zumindest eröffnen kann als Option, nicht unbedingt, dass man Rechtsansprüche hätte und schon gar nicht, dass man sie sich erkaufen könnte, wie manche gefinkelte Theologen eine Zeit lang glaubten, den Menschen weismachen zu können. Das heißt also, Ablasshandel gibt es bei Kant keinen, sehr wohl aber die Überlegung, dass für diese große Hoffnung auf das Absolute, nennen wir es mal so etwas wie Vorleistungen erbracht werden müssen und dass sozusagen diese Vorstellung, egal wie ich lebe, ein besseres Leben im Jenseits steht mir auf alle Fälle zu, dass diese Vorstellung sozusagen hier keine Gründe bekannt finden kann. Und dennoch bleibt das Hoffen in diesem Zusammenhang natürlich äußerst vage und man könnte, ich würde das vielleicht metaphorisch so formulieren, was Kant uns durch diese Frage überlässt, ist bestenfalls ein Hoffnungsschimmer.
Sie haben jetzt schon das Dürfen in der Frage angesprochen. Kann Hoffnung nicht auch zu einer Art Verpflichtung werden? Sollen wir auch hoffen?
Ja, wenn es eine Verpflichtung wäre, dann würde Kant die Frage so formuliert haben. Ne? Was sollen wir tun? Lautet ja die Frage, die sich auf das praktische Leben und Zusammenleben der Menschen bezieht und hier gilt sozusagen dieser Pflichtbegriff, denn die praktische Vernunft bei Kant kann uns genau jene Maxime formulieren, nach der unter der Voraussetzung, ich habe die Absicht, ein moralisches Leben zu führen, ich verpflichtet bin zu handeln. Aber auf eine Hoffnung die von der praktischen Vernunft nicht dargelegt werden kann, kann ich niemanden verpflichten. Das heißt, man kann natürlich sagen, dass eine bestimmte Form von hoffnungsfroher Einstellung, heute wird der Hoffnung auch sehr oft kurz geschlossen mit Optimismus, ja, bestimmte Form von optimistischer Einstellung, dass das so eine Art Pflicht sein kann, weil uns diese Einstellung ermöglicht, tatsächlich die andere Pflichtforderung, nämlich ein gutes Leben zu führen, zu erleichtern. Ja? Das heißt, natürlich könnte man sagen, wenn ständig hoffnungslose, griesgrämige Menschen um uns herum sind, die ohnehin nicht mehr daran glauben, dass sich irgendwas bessern wird, dann werden die wahrscheinlich auch keine besondere Intention haben, um moralisch qualifiziert zu handeln und sich den Mitmenschen oder Mitlebewesen, wenn man das ausdehnen will, besonders pflichtgemäß oder aus Pflicht zu verhalten. Aber die Hoffnung selber kann meines Erachtens nicht zu einer moralischen Pflicht gemacht werden, weil es eben keine wirklich zwingenden Vernunftgründe gibt, die uns darlegt, auf was wir zu hoffen hätten. Es ist sozusagen die Hoffnung auf der einen Seite eine Zusatzleistung, die wir Menschen bringen können, und auf der anderen Seite natürlich etwas, auf das man uns vertrösten kann, ohne dass dieser Trost je einlösbar ist. Ja. Das unterscheidet wahrscheinlich dann ja auch diese wirklich auf das Transzendente hin orientierte große Hoffnung bei Immanuel Kant von unseren alltäglichen sozialen, politischen Hoffnungen, wo man natürlich darauf hoffen kann, etwas zu erreichen oder dass etwas eintritt oder dass etwas vermieden werden kann. Und wenn das dann tatsächlich so wird, ja, dann hat man auch die Bestätigung, dass diese Hoffnung nicht unberechtigt war. Ja. Da kann man versuchsweise argumentieren, also etwa mit Wahrscheinlichkeiten oder mit Unwahrscheinlichkeiten. Ja. Aber alle diese Argumentationsmöglichkeiten brechen in sich zusammen, wenn es um etwas geht, das in Kategorien etwa von Wahrscheinlichkeit nicht fassbar ist. Also Kant hätte wahrscheinlich nur geschmunzelt über die Behauptung moderner Atheisten, dass es zu 99% sicher ist, dass Gott nicht existiert. Ja? Wobei Kant natürlich genau gewusst hat, es hat eine Kritik der reinen Vernunft ja wunderbar dargelegt, dass die Existenz Gottes weder beweisbar noch widerlegbar ist, weshalb sich hier solche Wahrscheinlichkeitsberechnungen ad absurdum führen. Aber das gilt natürlich dann auch für solche Hoffnungsszenarien, die unsere irdischen Möglichkeiten überschreiten. Ich kann auch nicht sagen, ja, es ist wahrscheinlich möglich zu 60%, dass ein gerechter Gott existiert, oder er ist vielleicht existiert er zu 80% Wahrscheinlichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er auch gerecht ist, liegt nur bei 30%. Es gibt sozusagen, das sind Phantastereien, die keinerlei vernünftige und empirische Grundlage haben.
Sie haben jetzt schon die Hoffnung und den Optimismus voneinander getrennt. Im Christentum gibt es die berühmte Trias aus Glaube, Hoffnung und Liebe. Was unterscheidet die Hoffnung vom Glauben?
Das ist jetzt natürlich eine eher theologische Frage. Ich würde sagen, auf der einen Seite gibt es natürlich diesen Unterschied, dass der Glaube sozusagen ein sich unbedingtes Einlassen ist auf im Christentum eben Gott, beziehungsweise die These, dass Gott in Christus Mensch geworden ist. Die damit verbundenen Erwartungen, ja, und könnte man dann die Hoffnungen nennen. Und das sind dann genau diese Erwartungen, die sich daran knüpfen, an solche Kategorien eben wie Erlösung, wie Heil, wie Unsterblichkeit, wie Gerechtigkeit. Ja. Darauf können wir hoffen. Der Glaube allein rechtfertigte diese Hoffnungen noch nicht, aber man könnte sagen, er ist bis zu einem gewissen Grad eine Voraussetzung dafür. Man könnte natürlich die theologisch bekannte Frage stellen, ob ich, was diese Trias betrifft, hoffen kann, ohne zu glauben und auch ohne zu lieben. Ja? Ist wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad durchaus möglich und durchaus denkbar. Denn die Hoffnung als sozusagen Zukunftserwartung ist ja relativ trennbar von dem, was ich dann in der Tat glaube. Ja? Ich kann ja etwas glauben oder nicht glauben und auch das Gegenteilige hoffen. Denn das ist ja das Eigentümliche der Hoffnung, dass sie immer auch so ein, wie ich das einmal formuliert habe, so ein großes Trotzdem enthält. Ja, ich weiß alles, was schiefgehen wird, ja, und trotzdem hoffe ich, dass das nicht eintreten wird. Ja, was den Zusammenhang, wenn man jetzt wirklich theologisch argumentieren sollte, was den Zusammenhang von Glauben und Hoffnung in diesem Kontext betrifft, könnte man auch sagen, der Glaube schützt uns ja nicht davor, dass wir wissen, dass wir, wie die Bibel formuliert, allemal Sünder sind. Ja. Und eigentlich überhaupt keinen Erlösungsanspruch haben. Auf den kann ich nur hoffen. Ja.
Der Philosoph Günther Anders sagte, Hoffnung sei nur ein anderes Wort für Feigheit. In eine ähnliche Kerbe schlug auch Søren Kierkegaard, der schrieb, wer nichts als hoffen will, ist feige. Stimmen Sie zu?
Ja, das ist, glaube ich, durchaus bedenkenswerte Kritik am Hoffnungsbegriff. Allerdings bezieht sich das natürlich vor allem bei Günther Anders. Bei Kierkegaard, der ja selber auch Theologe war, liegt sozusagen die Sache etwas anders. Aber bei Günther Anders bezieht sich das natürlich auf die politischen Perspektiven der Hoffnung. Und er übernimmt sozusagen diese kritische Position, dass im Hoffen gleichzeitig der Keim der Untätigkeit angelegt ist. Ja, also ich kann nichts tun, ich will nichts tun oder ich bin zu feig, etwas zu tun. Mir fehlt der Mut, mir fehlt die Entschlusskraft, mir fehlt die Risikofreudigkeit. Aber ich hoffe, dass sich die Dinge doch in die Richtung entwickeln, die ich gerne hätte. Aber indem ich sage, ich hoffe darauf, habe ich mich gleichzeitig sozusagen exkulpiert von der Verantwortung, auch tatsächlich etwas zu tun. Das ist nicht ganz unrichtig, denn auch in unseren alltäglichen Kontexten kann man ja sehr oft die Erfahrung machen, dass wenn Menschen überzeugt davon sind, zu wissen, was getan werden muss, dann entwickeln sie Pläne, wie sie das umsetzen können. Ja? Wer Pläne hat, wer Strategien hat, wer Methoden hat, braucht eigentlich keine Hoffnung. Ja? Sondern er muss halt danach trachten, eine möglichst hohe Erfolgsquote zu erzielen. Und wenn er damit scheitert, braucht er auch nicht hoffen, dass es besser wird, sondern er muss sein Scheitern einsehen, seine Irrtümer korrigieren und kann es von Neuem und besser versuchen. Das heißt also, in diesem Hoffen steckt schon, wenn man so sagen will, ein utopisches Moment, das sich um die Realität der Dinge nicht kümmert und deshalb bis zu einem gewissen Grad auch sozusagen Ausdruck einer bestimmten Form von Passivität ist. Ja. Es gibt sicherlich Situationen, wo Menschen gar nichts anderes übrig bleibt, als zu hoffen, weil man nichts mehr tun kann. Ja. Wir kennen das aus dem medizinischen Bereich, ja, wo Ärzte sagen, es gibt keine Therapie mehr. Ja. Da kann man nur noch auf ein Wunder hoffen. Das ist nicht das, was Günther Anders gemeint hat, sondern es ist auch explizit eine Formulierung, die gegen seinen Freund Ernst Bloch gerichtet war, der mit dem Prinzip Hoffnung, die Hoffnung sozusagen als das tatsächliche, als die utopische Kraft des Menschen beschrieben hat. Und das war Günther Anders, wenn man so sagen will, eben auf der einen Seite zu weit ausgegriffen. Diese großen Utopien und auf der anderen Seite eben das Utopische, das eben, dass ich sozusagen im Nichtort, wie ja die wörtliche Übersetzung von Utopia lautet, im Nichtort verliert, dann den Blick auf das auch verliert, was gerade hier und jetzt getan werden muss. Man könnte an, das war ja einer derjenigen, die sehr aktiv gegen die Atomkriegsgefahr und gegen die atomare Aufrüstung geschrieben und gekämpft hat. Es hat keinen Sinn, auf einen ewigen Frieden zu hoffen, wenn vor der Haustür Atomraketen aufgestellt werden. Da muss man nicht hoffen, sondern hingehen und die Aufstellung der Atomraketen, noch könnte anders, unter Umständen auch mit Einsatz von Gewalt, verhindern. Ja? An diesem Beispiel zeigt sich ganz drastisch, was er gemeint hat mit Hoffen ist nur ein anderes Wort für Feigheit. Ja?
Brauchen wir in einem Zeitalter der Prognosen und Zukunftsforschung überhaupt noch Hoffnung?
Oh ja, nämlich die Hoffnung, dass sich diese Prognostiker und Zukunftsforscher nicht irren. Denn diese ganze, da haben wir wieder einen jetzt säkularisierten Zusammenhang von Glaube und Hoffnung, diese ganze Prognostik unserer Tage lebt ja von dem Glauben daran, dass es möglich ist, eben zumindest in Teilen die Zukunft zu antizipieren und vorwegzunehmen. Auch hier, wenn man ehrlich wäre, zeigte die empirische Erfahrung, dass das nicht der Fall ist. Ja. Das heißt also, auch diese Hoffnung steht auf tönernen Füßen. Wir erhalten uns diese Hoffnung ja auch nur dadurch, dass wir Prognosen dann im Nachhinein, wo man sie eigentlich dann relativ gut überprüfen kann, sind sie eingetreten, sind sie nicht eingetreten, wir überprüfen sie nie. Ja, denn dann müssten wir zugeben, dass 90% der Prognosen einfach Fehlprognosen waren. Und wenn ich eine Fehlerquote von 90% habe, dann halte ich doch nicht an diesem Konzept fest. Ja? Das würde kein vernünftiger Mensch tun. Ja? Nur wir in Bezug auf Zukunftsprognosen machen das. Ja? Das heißt, da spielt die Hoffnung eine große Rolle. Ja, wir haben zwar hunderte Mal die Erfahrung gemacht, dass Prognostiker sich irren, aber wir hoffen nach wie vor, dass der, der heute eine Prognose stellt, vielleicht derjenige ist, der sich gerade nicht irrt. Das ist eine schwache Hoffnung, aber ohne diese Hoffnung wäre das ganze Geschäft der Zukunftsforschung wahrscheinlich nicht aufrecht zu erhalten. Und auch hier könnte man sagen, es gibt ja auch so etwas wie gescheiterte Hoffnungen oder zerstörte Hoffnungen. Auch hier wäre es vielleicht auch sinnvoll, manchmal einen kritischen Blick auf die Hoffnung zu werfen. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt insoweit natürlich eine begriffliche Verwandtschaft zwischen Zukunftsforschung und Hoffnung, als Hoffnung ja immer selbst auf Zukunft gerichtet ist. Ja, es hat ja keinen Sinn, was zu hoffen im Hinblick auf ein Ereignis, das schon geschehen ist. Ja, ich kann ja höchstens sagen, mir wäre es lieber gewesen, es hätte das nicht gegeben oder ich hätte das nicht getan, aber darauf kann ich nicht mehr hoffen, es ist ja schon passiert. Ja. Das heißt, Hoffnung ist tatsächlich zukunftsgerichtet und es ist eine, man könnte auch sagen, Hoffnung ist nichts anderes als eine Erwartungshaltung der Zukunft gegenüber, und zwar eine positiv gestimmte Erwartungshaltung. Das Gegenteil wäre Angst, ja, also eine negativ gestimmte Erwartungshaltung. Und insoweit, sofern Zukunftsprognosen uns in dieser positiven Haltung bestätigen, bestätigen sie ja sozusagen auch unsere intuitiven Hoffnungen. Und auch das führt dazu, dass wir ihnen natürlich ein Vertrauen vorschießen, beziehungsweise dass wir an diese Prognosen in einer Art und Weise glauben, dass wir sicher nicht täten, handelt es sich nicht um unsere eigenen Zukunftsvorstellungen und Zukunftserwartungen.
Stirbt die Hoffnung zuletzt? Oder ketzerisch gefragt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt?
Natürlich gibt es Situationen, in denen man auch die allerletzte Hoffnung aufgibt und aufgeben muss. Dieses Sprichwort, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, deutet ja an, dass man unter bestimmten Umständen immer noch hoffen kann, auch wenn alle anderen Gegebenheiten sozusagen vollkommen ausgeschöpft sind, alle anderen Möglichkeiten vollkommen ausgeschöpft sind und eben nichts mehr bleibt als die Hoffnung. Das heißt, Hoffnung steht natürlich gewisserweise am Beginn all unserer Handlungen. Ja, wir hoffen, dass etwas gelingen wird. Wir hoffen, dass wir eine Zukunft haben. Wir hoffen, dass wir etwas gestalten können. Es gibt ja auch keine tatsächlichen Notwendigkeiten, dass das so sein muss. Und auf der anderen Seite steht die Hoffnung gewisserweise auch am Ende unserer Erfahrungen und am Ende unserer Handlungsmöglichkeiten als dieses mitunter, ja, dieser Rest noch an Zukunftserwartung, wenn es überhaupt keine sagen, Wahrscheinlichkeit noch gibt, dass diese Erwartungen eintreten werden. Wir kennen alle diese vielen Beispiele, nach einem Erdbeben, noch 36 Stunden, noch 48 Stunden, alle sagen, kann niemand mehr überlebt haben und dann findet man doch noch einen lebenden Menschen, ein lebendes Kind. Und das sind sozusagen die Beispiele, die zeigen, dass auch unter unwahrscheinlichsten Bedingungen wir nicht dazu neigen, Hoffnung allzu schnell aufzugeben. Aber natürlich ist irgendwann mal der Punkt erreicht, wo man weiß, jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Und das ist wahrscheinlich der brutalste Punkt im Leben eines jeden Menschen. Und da kann man wieder nur zurückkehren zu Kant. Dürfen wir dann trotzdem noch etwas hoffen, was eben über unsere hier vorhandenen Bedingtheiten und Möglichkeiten hinausgeht? Dann schlägt sozusagen dann die Hoffnungslosigkeit, die uns befallen muss angesichts solcher extremen Situationen, dann in diese allerletzte Hoffnung um.
Ist Hoffnung vernünftig?
Immanuel Kant selber hat ja diese Beantwortung der Frage, was darf ich hoffen, eher der Religion zugeschoben, sagen wir es mal so. Das heißt, es gibt offensichtlich keine wirklichen Vernunftgründe. Ich würde nicht sagen, dass Hoffen vernünftig ist. Wenn es vernünftig wäre, verwenden wir auch, oder dort, wo es vernünftig ist, ja, verwenden wir auch weniger den Begriff der Hoffnung, sondern da sprechen wir vielleicht dann von berechtigten Erwartungen oder von Realisationsmöglichkeiten oder von Interventionsmöglichkeiten, die wir haben. Das Vernünftige, also vielleicht würde ich so sagen, die Hoffnung ist vielleicht nicht im engen Sinn vernünftig, aber sie ist menschlich. Ja? Und das, was die Hoffnung dann wiederum auch für die Philosophie interessant macht, das könnte man sagen, in dem Moment, wo wir hoffen, und Hoffnung jetzt nicht in diesem engen Sinn einfach als Passivität verstehen, sondern in dem Moment, wo wir sagen, also wir können alles Mögliche tun, wir sind auch mutig, aber trotzdem bleibt natürlich dann ein Rest, wo ich sagen muss, da kann ich nur hoffen. Ja. Ist ein Hinweis darauf, dass letztlich die Zukunft nie ausrechenbar ist. Ja. Und das wiederum verknüpft die Hoffnung mit dem großen Thema von Immanuel Kant, nämlich der Freiheit. Ja. Wären wir vollkommen determinierte Wesen, die keine Freiheit kennen, dann müssten wir auch nichts hoffen, denn dann wüssten wir, was passieren wird. Ja, also in determinierten Systemen brauche ich nichts hoffen, ja, sondern es geschieht das, was aufgrund der Rahmenbedingungen geschehen muss. Beim Menschen, so Immanuel Kant, ist das allerdings nicht der Fall, ja, denn wir sind zumindest in unserem intelligiblen Bereich freie Wesen, die sich frei entscheiden können, die Konsequenzen ihrer Entscheidungen nicht immer zu 100% abschätzen oder gar berechnen könnten. Und deshalb sozusagen ist die Hoffnung, man könnte jetzt wieder metaphorisch sagen, so eine Art illegitimes Kind der Freiheit. Ja. Sie zeigt uns, dass wir frei sind, denn hätte ich nichts zu hoffen, würde das bedeuten, dass es auch keine sozusagen nicht determinierten Entscheidungen gibt. Aber dass ich immer wieder auch in bestimmten Fragen auf etwas hoffen kann, von dem ich mir nicht sicher sein kann, dass es das Richtige ist, dass es eintreten wird, dass es gut ist, ja, ist ja nur ein Verweis darauf, dass mir die Zukunft nicht hundertprozentig zur Verfügung steht, weil wir auf der einen Seite nicht alles wissen, also die Grenzen des Wissens, die Immanuel Kant ja in der Kritik der reinen Vernunft ausgelotet hat, beziehen sich auch auf die Zukunft, sie ist uns letztlich unverfügbar. Und auf der anderen Seite hat diese Unverfügbarkeit auch damit zu tun, dass wir Menschen als freie Wesen nie wissen können, wie wir tatsächlich handeln werden. Und das gibt auch der Hoffnung. Ich kann natürlich zum Beispiel darauf hoffen, dass verstockte Menschen einsichtig werden. Ja? Notwendigkeit gibt es keine dafür. Ich kann darauf hoffen, dass bestimmte Gefahren rechtzeitig erkannt werden. Notwendigkeit gibt es keine dafür. Ich kann darauf hoffen, dass die Menschen den von Kant immer wieder thematisierten Widerspruch zwischen ihren Neigungen, wie er es nannte, also zwischen ihren Emotionen, Trieben, Begierden, Egoismen und auf der anderen Seite ihre vernünftige, rationale Einsichtsmöglichkeit, dass die Menschen diesen Widerspruch bemerken und versuchen auszugleichen. Ja? Aber Notwendigkeit gibt es keine. Also ich kann mit Immanuel Kant darauf hoffen, dass der Mensch einen Hang zum Bösen, den er uns ja zugeschrieben hat, überwindet. Ich kann darauf hoffen, aber es gibt keine Notwendigkeit und es gibt auch keine, wenn man so sagen will, keinen Werkzeugkasten, der es mir erlauben würde, das tatsächlich quasi mechanisch herzustellen. Ja, also diese Utopie, die viele Pädagogen hatten und haben, ja, wenn ich nur den richtigen Zugriff auf die Kinder habe und sie in die richtige Umgebung setze und das richtige Schulsystem habe, dann kann es mir gelingen, aus Menschen, die einen Hang zum Bösen zu haben, tatsächlich gute Menschen zu machen. Nein, diesen Mechanismus gibt es nicht. Ich kann nur darauf hoffen.
Der tschechische Dichter und Politiker Václav Havel sagte: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Was sagen Sie dazu?
Es ist ein berühmtes Zitat, ein berühmtes und gerne verwendetes Zitat von Václav Havel. Und ich denke, es hat eine gewisse Berechtigung. Ja? Denn würde man jetzt Hoffnung nur auf das beziehen, was gut ausgeht, ja, dann würde genau das eintreten, was ich vorhin sagte, dass wenn Dinge schief gehen, müsste man alle Hoffnung fahren lassen. Allerdings geht es eben genau auch im kantischen Sinn darum, dem Leben und unseren Lebenstätigkeiten, auch den Zielen unseres Lebens einen Sinn zu verleihen, der unabhängig oder relativ unabhängig davon ist, ob ich alle meine Pläne realisieren kann. Ja? Und Hoffnung wäre nach Václav Havel sozusagen ein Ausdruck dafür, dass wir Dinge tun können, die wir als sinnvoll erachten, die wir als angemessen erachten, die wir als notwendig erachten, zu denen wir uns verpflichtet fühlen können, ohne sagen zu können, dass das Ganze irgendeinen übergeordneten großen Zweck erfüllen wird. Aber in der Situation haben wir das Gefühl, das Richtige zu tun. Das ist gar kein unkantischer Gedanke, denn nach Kant hat man sich auch an den kategorischen Imperativ zu halten, dann oder moralisch zu sein, auch dann, wenn rundherum die Welt unterginge, weil alle anderen sich unmoralisch verhalten. Das enthebt den Einzelnen nicht der Pflicht, sozusagen dieser Maxime des kategorischen Imperativs zu folgen, Dadurch gewinnt die eigene Handlung eine moralische Sinnhaftigkeit, auch dann, wenn sie am Gefüge der Welt dadurch überhaupt nichts verändern oder verbessern, vielleicht sogar verschlechtern würde. Das sind ja dann auch interessante Paradoxien, in die Kant uns geführt hat. Aber sozusagen diese Vorstellung, dass sozusagen mein Handeln einen Sinn hat, auch dann, wenn Zwecke nicht erreicht werden können. Ja, das ist auch eine ganz interessante Überlegung, dass man hier zwischen Sinn und Zweck unterscheiden kann und unterscheiden könnte, ist natürlich auch ein Ausdruck für diese Hoffnung. In dieser Dimension der Sinnverleihung, es erinnert auch ein bisschen an Viktor Frankl, ja, der sozusagen auch diesen Sinn behaupten wollte und sozusagen diese Sinnstiftung auch unter Bedingungen verteidigt hat, wo man sagen muss, da war doch alles sinnlos. Und daran sieht man vielleicht, dass hier dieser Gedanke von Havel, der selber auch jahrelang als politischer Häftling inhaftiert war, dass dieser Gedanke natürlich schon eine starke Komponente hat.
Wollen Sie das mit Sinn und Zweck noch einmal genauer ausführen? Was ist da der Unterschied?
Naja, also wenn ich sage, eine Handlung erfüllt einen Zweck, ja, dann ist dieser Zweck definiert und die Handlung ist erfolgreich, wenn dieser Zweck erreicht wird. Ja, da diskutieren wir, wenn überhaupt, dann höchstens das Verhältnis von Zweck und Mittel. Das heißt also, wenn ich einen Zweck habe, den ich für gut finde, welche Mittel darf ich einsetzen, um diesen Zweck zu erreichen? Und sinnvoll, unter Anführungszeichen, war das Ganze, wenn der Zweck erreicht wird. Wenn der Zweck nicht erreicht wird, war es offensichtlich sinnlos. Wenn ich allerdings den Sinn im Sinn von etwa Bedeutung fasse und sage, also es können Handlungen eine Bedeutung haben, für mich eine Überzeugungskraft haben, für mich das Richtige sein, auch dann, wenn weder die Zwecke, die ich mir setze, noch die Zwecke, die andere sich gesetzt haben, erreicht werden können, dann bleibt diese Bedeutungsqualität und diese Sinnhaftigkeit der Handlung dennoch erhalten, weil sie nicht nur und nicht ausschließlich, wenn man so sagen will, instrumentell auf einen vorgegebenen oder auch selbstgewählten Zweck gesehen wird. Ein beliebtes Beispiel, das ist jetzt nicht unbedingt Immanuel Kant, aber bei anderen Denkern taucht das auf. Ein beliebtes Beispiel wäre etwa die sinnhafte Erfahrung des Schönen. Ja, es erfüllt ja kaum Zwecke, ja, überhaupt seit man, und das hat schon mit Immanuel Kant zu tun, die Kunst als ein autonomes Gebiet erkannt hat, wo es weder darum geht, Propaganda zu machen, noch religiöse Rituale zu untermalen, sondern wo es um die Betrachtung des Schönen, um seiner selbst willen geht. Da könnte man sagen, ja, aber Zweck hat das Ganze keinen. Und es hat ja immer auch die hyperrationalen Bilderstürmer gegeben, das gibt es auch heute noch, ja, wenn eine Universität sparen muss, eine Schule sparen muss, wo spart man bei den musischen Fächern, weil die erfüllen ja keinen Zweck, ja, die tragen nichts bei zum technischen Fortschritt, für den Arbeitsmarkt, für die Produktivität, für was auch immer. Ist natürlich ein großer Irrtum, denn gerade an diesen ästhetischen Erfahrungen könnte man lernen, wie schön es ist, Dinge mit Bedeutung und Sinn zu erfüllen, die keinen Zweck verfolgen. Ja, also gerade in der Zwecklosigkeit, ja, steckt ein ungeheures humanes Potenzial der Sinnerfahrung und deshalb auch der Hoffnung. Und in der reinen Zweckorientierung, Theodor Adorno und Max Horkheimer, die ja die Dialektik der Aufklärung geschrieben haben, sprachen in dem Zusammenhang gerne von instrumenteller Vernunft. Also die reine Zweckorientierung, sozusagen kappt mitunter humane Sinnerfahrungen.
Angesichts der Klimakrise könnte man den Eindruck bekommen, wir leben in einer hoffnungslosen Welt. Sollen wir alle Hoffnung fahren lassen, wie es über dem Eingang zu Dantes Inferno heißt?
Wir müssten alle Hoffnung fahren lassen, wenn wir wirklich vor der Hölle stünden. Und das halte ich zwar für ein, wenn man so sagen will, poetisch attraktives Bild, auch zur Beschreibung von politischen Realitäten, aber es ist natürlich ein falsches Bild und es ist ein überzogenes Bild. Wir versuchen das immer zu beschwören, indem wir sozusagen von Erderhitzung sprechen, so als würden bald die Flammen ausschlagen, so wie wir uns eben die Hölle als einen Ort des Feuers sehr gerne vorgestellt haben. Und es ist ja ganz interessant, dass während in der Theologie es mittlerweile vollkommen verböhnt ist, ja geradezu verboten ist, sich bildliche Vorstellungen von der Hölle zu machen, ja, die es ja angeblich nicht gibt, oder vom Fegefeuer, feiern diese Bilder und die dazugehörigen Metaphern, etwa in der politischen Diskussion um den Klimawandel, fröhliche Urstände. Das ist schon interessant, ja, dass Dinge, die die Theologie geglaubt hat, entsorgen zu müssen, dann in modernen Varianten an anderen Orten wieder auftauchen. Mit der Unsterblichkeit ist das Gleiche. Ja, jetzt haben wir endlich in der Theologie diese Unsterblichkeitsfantasien verabschiedet und die Paradiesesvorstellungen sozusagen auf ein Minimum reduziert. Und schon träumen sie im Silicon Valley von der Digitalisierung des Geistes und die Zuführung von einer und seiner Zuführung zu einer technischen Unsterblichkeit und gehen damit von einer Trennung von Körper und Seele aus, genauso wie eine klassische neoplatonisch inspirierte Theologie. Aber das nur nebenbei. Und ich denke, man kann jetzt Hoffnungen eher unterschiedlich zum Ausdruck bringen, indem ich sie beschwöre, indem ich sie formuliere, oder auch durch das Handeln. Ja, man könnte auch sagen, es ist wirklich paradox, dass gerade unsere Handlungsweisen ja nur wenig darauf schließen lassen, dass wir uns vor dem Eingang zur Hölle wähnen. Ja, das versuchen ja Klimaaktivisten uns immer klar zu machen, dass wir eigentlich vor dem Untergang stehen und wir tun so, als wäre das alles kein Problem. Ja. Das heißt, man könnte sagen, Klimaaktivisten erfüllen sozusagen die Rolle des Führers bei Dantes Inferno, der darauf aufmerksam macht, da beginnt es jetzt. Ja, also jetzt lass alle Hoffnung fahren, denn das ist jetzt sozusagen dort, wo es nichts mehr zu hoffen gibt. Aber man könnte natürlich auch sagen, dass die Art und Weise, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten, wie wir unsere anderen Konflikte bearbeiten, mit zum Teil ja wirklich grauenhaft archaischen Methoden, wie wir uns weiter als Gattung vermehren, das sind ja auch, kann man sagen, sind alles Ausdruck, dass wir die Hoffnung nicht verloren haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen, die Kinder zur Welt bringen, dass die von Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet sind. Nein, offensichtlich haben sie kein Problem damit, zu hoffen, dass sie ihren Kindern ein Leben ermöglichen werden können. Und auch wenn das Wohl kommender Generationen momentan philosophisch und ethisch viel diskutiert wird, allein die Praxis zeigt, dass wir von diesem Wohl mehr oder weniger überzeugt sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Es gibt natürlich auch Menschen, die also ganz bewusst auf Kinder verzichten mit dem Argument, sie wollen sie nicht in eine Welt entlassen, die so grauenhaften Zuständen entgegensieht wie unsere. Wahrscheinlich hätte ein Mensch des Mittelalters noch viel mehr Grund gehabt, keine Kinder auf die Welt zu bringen, denn die Zustände waren damals um einiges grauenhafter als heute.
Wie können Hoffnungslose zu Hoffnung finden?
Ich weiß gar nicht, ob man Hoffnung zu einem pädagogischen Programm machen muss und hoffnungslosen Menschen irgendwie versuchen muss, Hoffnung zu oktroyieren. Ja? Wer hoffnungslos ist, ist hoffnungslos. Das gehört auch zur Idee der kantischen Freiheit, dass man Menschen sozusagen ihre Einstellung zum Leben doch selbst überlassen wird können. Die einzige Frage ist, ob aus dieser Hoffnungslosigkeit Konsequenzen erwachsen, die für andere Menschen unangenehm sind. Ja? Wer es hoffnungslos, aus Hoffnungslosigkeit zum Amokläufer wird, dann sollte man das Handwerk legen. Ja? Man muss ihm keine Hoffnung geben, ja? Man muss ihm das Gewehr wegnehmen.
Wird alles gut?
Als ich dem vergangenen Philosophikum, der Tagungsband ist übrigens dieser Tage erschienen, diesen Titel gegeben habe, Alles wird gut, ja, dann war das natürlich auf der einen Seite ironisch gemeint, gerade angesichts der vielen apokalyptischen Konzeptionen, die die gegenwärtigen Diskurse durchziehen, nicht nur im Bereich Klima, ist natürlich eine Behauptung, alles wird gut, schon fast eine Provokation. Ja? Denn wir gehen im Wesentlichen, zumindest in bestimmten intellektuellen Kreisen, davon aus, dass alles immer schlechter wird, vor allem wenn wir so weiter tun wie bisher. Und da könnte man natürlich auch sagen, ist alles wird gut, genauso eine falsche Hoffnung oder ein falsches Hoffnungsversprechen von dem Günther Anders, von dem vorhin die Rede war, gesprochen hat. Nämlich während wir eigentlich alles tun müssten, ja, um negative Entwicklungen zu stoppen, kommt jemand und sagt, es wird eh alles gut. Ja. Das wäre die falsche Hoffnung. Das wäre die Hoffnung, die uns in eine fatale und verhängnisvolle Passivität, in ein Nichtstun oder ein falsches Tun führen würde. Auf der anderen Seite, aber natürlich haben wir mit dieser Provokation gespielt. Und es gibt ja auch ernsthafte Forschungen, die sagen, in der Tat, es wird alles besser. Entgegen den apokalyptischen Untergangsszenarien ist es in Summe gesehen, der Menschheit noch nie so gut gegangen wie jetzt und es wird weiter besser. Die Sterblichkeit sinkt, die Armut geht zurück, die Hungertoten gehen zurück. Der Bildungsgrad steigt. Ja. Das sind ja alles sozusagen Fakten, die nicht beeinsprucht werden können. Woher also diese Lust am Untergang? Ja? Das heißt also, diese Behauptung, alles wird ohnehin gut, ja, ist auch, wenn man so sagen will, eine manifeste Kritik an unnötigen Untergangsfantasien, was nicht bedeutet, dass man nicht nötige klare Blicke auf negative Entwicklungen haben muss. Auf der anderen Seite ist aber sozusagen dieses Alles wird gut ja keine Tatsachenbehauptung, auch nicht eine Zukunftsprognose in dem vorhin diskutierten Sinn, sondern ich würde eher sagen, es ist so eine Art Hintergrundstimmung, die unsere Handlungen begleitet. Denn wenn wir nicht zutiefst davon überzeugt wären, dass irgendwie alles gut wird, warum tun wir dann das eine und das andere und überhaupt etwas? Ja? Das heißt, als zukunftsoffene Wesen müssen wir uns ja der Sinnhaftigkeit unserer Handlungen versichern. Und da schließt sich der Kreis wieder und dieses Alles wird gut wäre nur eine andere Formulierung, keine Behauptung, ja, sondern nur eine Formulierung für diese grundsätzliche Einstellung, dass es sinnvoll ist, als Mensch danach zu trachten, ein menschliches Leben zu führen.
Was hoffen Sie persönlich?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich war wahrscheinlich Zeit meines Lebens kein besonders großer Hoffer. Ja, also ich habe die Kritik von Anders an Ernst Bloch durchaus nachvollziehen können und auch diese Invektiven, die Søren Kierkegaard gegen das Hoffen formuliert hat. Vor allem habe ich mich immer davor gescheut, konkrete Dinge zu hoffen. Ja? Natürlich erhofft man sich in meiner Situation noch ein paar aktive Jahre und man erhofft sich, dass man halbwegs gesund bleibt und man erhofft sich, dass man weiterhin in Umständen leben kann, die menschenwürdig sind. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich sozusagen, man muss dann natürlich auch trennen für das, was man sich individuell erhofft und für das, was man sozusagen für die Gesellschaft, für die Zeit, in der man lebt, fürchten oder oder hoffen kann. Ja? Und da halte ich es wieder, sowohl was mich persönlich betrifft, als auch was die Menschheit betrifft, dann doch wieder mit Immanuel Kant, der der Stichwortgeber für unser Gespräch ist, dass es eigentlich für den Menschen selbst wenig zu hoffen gibt. Er ist aus krummen Holz geschnitzt, wie Immanuel Kant in einer berühmten Formulierung sagte, aus dem nichts Gerades werden kann. Und das führt mich zu einem anderen Hoffnungskritiker, nämlich zu Friedrich Nietzsche, der mal gesagt hat, von allen Übeln, die aus dieser Büchse der Pandora entsprungen sind, ist die Hoffnung natürlich das Allerübelste. Warum? Sie erhält uns am Leben, obwohl das Leben nicht mehr wert ist oder überhaupt nicht wert ist, gelebt zu werden. Ja, dieses kurze, leidvolle, von Konflikten zerrissene Leben sollte eher früher als später beendet werden. Aber wir haben die Hoffnung. Ja, und diese Hoffnung erlaubt es uns zu leben. Und ich gebe auf der einen Seite hier Nietzsche recht und auf der anderen Seite aber auch, ja, genau in dem Sinne, ja, so ist es. Ja. Gerade um dieser Hoffnung willen gewinnen wir die Kraft, sozusagen auch Sinnhaftigkeit im Leben zu erfahren, wo jede rationale Überlegung eigentlich sagen würde, es ist absurd. Ja. Also ob, sozusagen wie das Albert Camus formuliert hat, ja, die Absurdität des Daseins, ja, imstande es ausgehalten und trotzdem als sinnhaft erfahren zu werden. Also der Sisyphos, der nicht mehr hofft, den Stein mal oben platzieren zu können, sondern der weiß, der rollt wieder runter und trotzdem als glücklicher Mensch imaginiert werden muss, das wäre wahrscheinlich eine sehr, sehr spannende Frage. Aber im Großen und Ganzen zu hoffen, da bin ich auch eher Nietzscheaner, dass die Menschheit gravierende Sprünge nach vorne machen wird. Ja, im technologischen Bereich vielleicht, aber im zwischenmenschlichen Bereich, im politischen Bereich, im emotionalen Bereich sind wir, glaube ich, nicht viel weitergekommen, als wo wir immer schon waren.
Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war der Furche-Podcast mit dem Philosophen Konrad Paul Lissmann. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, hören Sie doch auch bei unseren bisherigen Ausgaben rein auf furche.at/podcast und lesen Sie unsere Serie zu Kants großen Fragen der Philosophie in den nächsten Wochen in der gedruckten Zeitung und jederzeit auf furche.at. Ein unverbindliches Gratis-Abo können Sie auf furche.at/abo bestellen. Ich bin Philipp Axmann, Redakteur für Philosophie und Ethik. Auf Wiederhören.
Weiterdenken, der Furche-Podcast.